Deutschlandfunk.
Auto- und Rüstungsindustrie geht's im Moment sehr unterschiedlich.
Der Gewinn bei Volkswagen ist fast um die Hälfte eingebrochen.
Wir stellen heute eben auch fest, dass unser Geschäftsmodell vergangener Jahrzehnte so nicht mehr funktioniert.
Übers Wochenende standen die Telefone nicht still.
Deutschland ist jetzt der viertgrößte Rüstungsexporteur.
Man will unsere Systeme haben.
Während die Autoindustrie in der Krise steckt, sind die Auftragsbücher bei Herstellern wie Rheinmetall voll. Und da entstehen gerade viele neue Jobs.
Man merkt auch ein gesteigertes Interesse an dem Thema und weniger moralische Bedenken gegenüber dem, was wir machen, also insbesondere in Bezug auf die Rüstung.
Sagt Headhunterin Eva Brückner. Wir schauen heute auf eine Branche, die in den vergangenen Jahren einen Imagewandel erlebt hat und fragen uns, wird Deutschland gerade vom Autoland zum Rüstungsland?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns bei Unboxing News. Ihr bekommt persönliche Eindrücke und die Hintergründe dazu. Heute ist Mittwoch, der 11. März. Knapp 30% mehr Umsatz im vergangenen Jahr und noch bessere Aussichten für dieses Jahr. Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat heute seine Geschäftszahlen vorgestellt. Auftragslage ist gut, heißt auch mehr Jobs.
Wir werden pro Jahr durch dem, was abgeht und reingeht, werden wir pro Jahr bis zu 10.000 Menschen einstellen.
Sagt Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Und dass es in der Rüstungsbranche läuft, das bemerkt auch sie.
Mein Name ist Eva Brückner, ich arbeite seit 2005 in der Personalberatung und seit 2013 im Headhunting für die Defense-Branche.
Eva Brückner wirbt vor allem Führungskräfte für Unternehmen im Verteidigungs- und Rüstungsbereich an. Und sie muss jetzt deutlich mehr Stellen besetzen. Das läuft dann wie?
Wir sprechen circa pro Position 200, 300 Personen an. Und dann geht es den Prozess durch. Es wird gesucht, es wird angesprochen, wir bekommen die Lebensläufe, wir führen klassische Jobinterviews und wir präsentieren beim Kunden bis hin zum Vertragsabschluss. So, das ist unser Job.
Und würden Sie sagen, es ist in den letzten Jahren einfacher geworden, dann doch auch Personen zu gewinnen für die Jobs, weil die Branche gewachsen ist und weil sich das Image vielleicht auch verändert hat?
Also auf der Image-Seite ist es sicherlich einfacher geworden. Es gibt weniger Ressentiments gegen die Branche. Es gibt viele Personen, die noch vor, würde ich mal sagen, 5 Jahren gesagt haben, oh nee, Rüstung will ich nicht machen. Und die dann im Zuge der geopolitischen Krisen schon auch gesehen haben, naja, also wenn es Rüstung gibt und die gibt es nun mal und die wächst nun mal, dann will ich gerne einen Beitrag leisten, auch zur Freiheit in Europa. Also da haben wir mehr Leute, die mit uns sprechen, die auch gerne mit uns sprechen. Wir sehen aber auch gleichzeitig natürlich eine gesamtwirtschaftliche Lage, wo in Deutschland ja stark zurückgehend die Automobilindustrie und der Maschinenbau ist. Die schwächeln total und es drängen mehr Personen in den Markt auch. Ne? Also es gibt mehr Eigenbewerbungen auch im Markt.
Das merken Sie schon auch, dass das, auch mehr Leute proaktiv auf Sie, okay. Was ist denn Ihr, ich sag mal, bestes Argument, wenn Sie jemanden anwerben wollen?
Da tue ich mich ein bisschen schwer.
Weil man verdient wahrscheinlich nicht so schlecht.
Also wenn, es gibt Programmmanager in der Automobilindustrie, die verdienen 300.000-400.000 € im Jahr.
Und Rüstungsindustrie?
Und da kommen wir nicht hin. Ja, also wenn es ein gutes Programm ist, 200, 250 vielleicht. Also mit der Automobilindustrie können wir tatsächlich in vielen Bereichen jetzt monetär nicht mithalten. Aber wir haben eine Branche, die über ganz, ganz lange Zeit gesichert ist. Weil das, was heute entwickelt wird, das sind ja Entwicklungszyklen, die viel länger sind als jetzt in manch anderer Branche. Also wenn ich beim Auto gucke, ein Auto wird alle 2 Jahre, gibt es einen Facelift und alle 4, 5 Jahre ein neues Auto. Ja, so lange dauert eine Entwicklung für ein Fahrzeug in der Rüstungsindustrie 10, 20 Jahre. Ne?
Das heißt Perspektiven, langfristige?
Was langfristig, sicher, konservativ. Na, aber das mag ja auch der eine oder andere, dass es sehr eingeschwungene Unternehmen sind. Das ist die eine Seite, mit der man gut Werbung machen kann für die Rüstung. Eine Purpose. Ja, das ist ja so auch in aller Munde in der Recruiting-Branche. Ja, wir brauchen immer Purpose, Purpose, Purpose für unsere Mitarbeiter. Das können wir bieten, wenn jemand sagt, ich sehe es als sinnvoll an Produkten zu arbeiten, die die Sicherheit, Stabilität und Freiheit in Europa sichern werden.
Also, Image hat sich laut Eva Brückner verändert. Es scheint attraktiver zu werden, in der Rüstungsbranche zu arbeiten. Man muss aber auch sagen, aktuell ist die deutsche Rüstungsindustrie noch deutlich kleiner als zum Beispiel die Autoindustrie. Wenn es bei den Autobauern mehr als 700.000 Beschäftigte gibt, sind es im Bereich Rüstung deutlich weniger. Es ist allerdings schwierig, genaue Zahlen zu finden. Der Branchenverband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie geht von über 130.000 direkt Beschäftigten in der Rüstungsbranche aus. Rheinmetall allein hat gut 44.000 Mitarbeitende. Und was die deutschen Rüstungskonzerne aber eben sagen, sie schaffen gerade richtig viele neue Stellen. Mit welchen Gefühlen schaut man als Friedens- und Konfliktforscher auf diese Entwicklung?
Ja, natürlich mit keinen guten. Denn wenn die Militärausgaben steigen und dadurch natürlich auch dann die Rüstungsindustrie und der weltweite Waffenhandel angekurbelt wird, dann ist es ja meistens auch ein Zeichen dafür, dass es um den Frieden und auch um die Sicherheit auf der Welt nicht gut steht.
Das ist Max Mutschler.
Ich bin Friedens- und Konfliktforscher am BIC, am Bonn International Center for Conflict Studies. Und ich beschäftige mich da mit Fragen rund um den Themenbereich Militär, Rüstung, Rüstungskontrolle.
Ist das eine krasse neue Entwicklung, dass Deutschland jetzt zum viertgrößten Rüstungsexporteur weltweit aufgestiegen ist, hinter den USA, Frankreich und Russland?
Ja, tatsächlich ist es gut, das mal ein bisschen einzuordnen, denn das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig neu. Deutschland hat jetzt nach diesen jüngsten SIPRI-Zahlen sozusagen ist wieder an China vorbeigezogen, ist auf Platz 4 dieser Rangliste, die ja immer so einen 5-Jahres-Zeitraum abbildet. Aber Deutschland war auch schon mal auf Platz 3. Also das heißt, Deutschland ist eigentlich immer unter den Top 5 Rüstungsexporteuren weltweit. Und das schwankt immer mal ein bisschen je nach Auftragslage. Und dann ist man mal irgendwie auf Platz 5 hinter China, dann ist man mal wieder auf Platz 3 davor. Deutschland war früher auch mal vor Frankreich, das hat dann gewechselt. Also das sind dann immer so Schwankungen. Aber dass Deutschland zu den führenden Rüstungsexporteuren zählt, ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das war auch vor dem Krieg in der Ukraine so.
Und der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, hat es dann aber nochmal verstärkt, dass die Nachfrage nochmal gestiegen ist wahrscheinlich. Vor allem das.
Ja, das hat nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Und zum einen natürlich durch die Rüstungsexporte und die Waffenlieferungen an die Ukraine natürlich. Ne? Die haben ja dann doch stark zugenommen. Und das ist auch das, was wir in den SIPRI-Zahlen sehen. Was wir aber zusätzlich auch sehen, ist natürlich durch die Erhöhung der Militärausgaben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen, vor allem anderen europäischen Ländern, die kaufen dann ja auch zu einem guten Teil bei der deutschen Rüstungsindustrie. Das heißt, auch das ist ein Faktor, der da mit reinspielt und der vor allem wahrscheinlich sogar in den kommenden Jahren dann noch stärker zu Buche schlagen wird.
Wenn Sie als Friedens- und Konfliktforscher sagen, es werden mehr Rüstungsgüter exportiert, das ist natürlich mit Blick auf Frieden in der Welt eigentlich nicht unbedingt eine gute Nachricht oder zeigt zumindest, dass aufgerüstet wird oder auch Kriege geführt werden. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive hört man natürlich gleichzeitig, jo, Rüstungsindustrie ist ein wichtiger Industriezweig, der vielleicht auch noch wichtiger wird und auch Arbeitsplätze schaffen kann.
Ja, also da ist was dran, wobei auch das muss man natürlich einordnen. Also klar ist, dass die Rüstungsindustrie boomt aus den Gründen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Und da werden natürlich dann auch Kapazitäten aufgebaut. Da entstehen auch neue Arbeitsplätze. Es ist allerdings auch so, dass ich jetzt sagen würde, Aufbau der Rüstungsindustrie wird nicht alles abfangen können, was wir zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie abbauen. Aber ein Teil davon kann natürlich dadurch aufgefangen werden. Das ist schon richtig. Man muss sich natürlich sehr gut überlegen, ob man in dieser Branche arbeiten möchte. Die Rüstungsindustrie produziert eben nicht nur für die Bundeswehr und auch nicht nur für die Ukraine, sondern nach wie vor ist es eben so, dass sie eben auch für Drittstaaten, auch jenseits von EU und NATO produziert. Und da muss man sich natürlich schon fragen, möchte ich da eigentlich mitmachen und möchte ich eigentlich Güter herstellen, die dann zum Beispiel auch von Ländern wie Saudi-Arabien, Algerien, Ägypten etc. verwendet werden.
Das heißt, man kann schon vielleicht auch nochmal sagen, die Rüstungsindustrie ist jetzt auch nicht unbedingt eine Industrie wie jede andere.
Nein, auf keinen Fall. Also das ist genau der Punkt. Ja, da werden jetzt nicht irgendwie Autoreifen oder Gummibärchen hergestellt, sondern es werden eben Waffen und Rüstungsgüter hergestellt, mit denen eben auch Menschen getötet werden können. Und natürlich haben diese Waffen auch ihren legitimen Zweck, wenn es darum geht, Angriffe abzuschrecken oder sich dann, wie es jetzt im Fall der Ukraine ist, sich auch gegen Angriffe zu verteidigen. Das ist ein völlig legitimer Zweck von Rüstungsgütern, meiner Ansicht nach. Aber gleichzeitig können sie eben auch eingesetzt werden, um Menschen zu unterdrücken, Menschen zu töten und eben jetzt nicht nur im Krieg Soldatinnen und Soldaten, sondern eben auch Zivilisten und Zivilistinnen, was wir in allen Kriegen eigentlich sehen. Und da gibt es das humanitäre Völkerrecht, das dann häufig nicht beachtet wird. Und wenn man dann natürlich an solche Staaten Rüstungsgüter liefert, dann ist es eben nicht mehr legitim. Und was ich nicht verstehe, ist, warum es die Bundesregierung solchen Leuten nicht quasi leichter macht, auch wirklich sich dann auch für die Rüstungsindustrie, für den Job in dieser Branche zu entscheiden, indem sie einfach eine konsequent restriktive Rüstungsexportpolitik fährt. Ne? Sie könnte ja sagen, wir verbieten das einfach. Also die Regeln, die gesetzlichen Regeln geben das her, dass man solche Exporte einfach nicht erlaubt, dass man die politisch untersagt. Und dann würde sich dieses Problem so nicht stellen oder zumindest nicht in diesem Ausmaß. Also das heißt, es ist auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, ein Steuerungsversagen oder auch eine bewusste Steuerungsverweigerung von Seiten der Politik, die ich hier beobachte.
Was Max Mutschler konkret meint, es gibt ja wie gesagt sehr strenge Regeln, an welche Länder und welche Waffen Deutschland liefern darf. Und wenn Unternehmen Rüstungsgüter exportieren wollen, dann brauchen sie dafür eine Genehmigung. Und eine Genehmigung für Exporte, zum Beispiel an Drittländer wie Saudi-Arabien zu bekommen, ist schwierig, aber eben nicht unmöglich. Und Deutschland hat auch 2024 noch Kriegswaffen an Länder wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert, trotz der Menschenrechtslage vor Ort. Die Bundesregierung steht auch schon lange in der Kritik wegen Waffenlieferungen an Israel, vor allem seit dem Krieg in Gaza. Und Max Mutschler sagt eben, Deutschland könnte, gerade bei den Drittstaaten, deutlich restriktiver sein. Wie geht denn Headhunterin Eva Brückner mit dem Thema um? Sie hat ja gesagt, dass das Thema Purpose eine Rolle spielt. Also, dass Menschen, die sie anwirbt, auch sagen, dass sie es sinnvoll finden, an der Verteidigung ihres Landes mitzuwirken. Aber da gibt es ja sicherlich auch diejenigen, die sagen, nee, in der Branche wollen sie nicht arbeiten, oder?
Also alles, was produziert wird für die Defense-Industrie, und ich finde, da muss man auch offen und ehrlich damit umgehen. Alle Güter, die in dieser Industrie produziert werden und auch wenn es Verteidigungsgüter sind, können die auch zum Tod von Personen führen. Und dessen muss man sich gewahr sein, der Frage muss man sich stellen. Ja, also und da gehen wir sehr, sehr offen damit um.
Wollte ich gerade fragen, wie offen thematisieren Sie das oder was sagen Sie auch dann Menschen, die Sie ansprechen, was die sich für Gedanken auch eigene machen müssen oder was sie sich bewusst machen müssen?
Man muss sich auch Gedanken machen darüber, wie das erweiterte Umfeld reagiert, wenn man in der Rüstungsindustrie arbeitet. Also weniger jetzt familienintern zum Beispiel, weil da sind ja oft die moralischen Linien sehr ähnlich. Aber wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind habe und ich schicke das Kind in den Kindergarten und mein Kind sagt zu seinem Freund, Mensch, mein Papa, der baut Panzer, ja, dann ist der Sohn vielleicht total stolz drauf und der Freund vom Sohn geht zu seiner Mutter und sagt, weil der Papa von dem baut Panzer und die Mutter denkt sich, oh weia. Und dieses Gedankenspiel, das sollte man mal ein paar Mal durchgegangen sein, um eben auch zu gucken, sind die Argumente, die ich eben dann auch anwenden würde, um meine Arbeit zu rechtfertigen oder auch für gut zu beheißen, kann ich mit denen leben? Ne? Weil nur dann können sie auch dort in der Rüstung arbeiten.
Wie schauen Sie denn jetzt in die Zukunft? Wie wird sich das, glauben Sie, noch entwickeln? Also Rheinmetall beispielsweise, die haben jetzt auch nochmal gesagt, sie haben sehr viele Anfragen, die Telefone klingeln. Sie gehen davon aus, dass viele Jobs entstehen werden. Also Sie glauben auch, Sie werden busy bleiben in den nächsten Jahren oder noch viel busier werden?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass mein Berufsleben, und ich bin knapp unter 50, und mein Berufsleben wird in einer hohen Wahrscheinlichkeit gefüllt sein mit einer Defense-Branche, die sich weiter so entwickelt, wie sie sich aktuell entwickelt, vielleicht nicht in der, sagen wir, Geschwindigkeit. Alle Aufträge, die jetzt angestoßen werden, kann man davon ausgehen, dass die Minimum bis 2035 in einer Hochlaufphase sind und dann laufen die Produkte ja auch nochmal 20, 30 Jahre. Also ich glaube, wer denkt, dass das schnell vorbei ist, irrt sich.
Glauben Sie, Deutschland ist irgendwann Rüstungsland und nicht mehr Autoland?
Ja. Also ich sehe, dass die Automobilindustrie massiv einbricht. Und ich sehe, dass Technologien und Themen aus der Automobilindustrie in die Rüstungsindustrie transferiert werden und dass man schon auch viele Mitarbeiterinnen aus der Automobilindustrie in die Rüstung momentan holt. Und ich glaube, dass dieser Trend sich auch noch eine ganze Zeit fortsetzen wird.
Was glaubt Friedens- und Konfliktforscher Max Mutschler? Deutschland bald eher Rüstungs- statt Autoland?
Die Sache ist ja die, ich habe es vorhin schon gesagt, also Deutschland ist eigentlich schon Rüstungsland. Wir werden Deutschland einfach auch weiterhin unter den Top-Rüstungsexporteuren weltweit sehen. Ein Problem ist halt auch, wenn jetzt Kapazitäten hochgefahren werden in der Rüstungsindustrie und die Frage ist dann halt auch, wie nachhaltig ist es, wenn sich nämlich die Auftragslage auch wieder ändert. Ja, gerade wenn die Wirtschaft schlecht läuft und wenn man auch sieht, okay, dann sind auch die Bedarfe von Bundeswehr oder anderen europäischen Armeen gedeckt, dann ist die Frage, was macht man dann? Dann kommt noch stärker eigentlich dieser Druck wieder, ja okay, dann müssen wir halt doch an Saudi-Arabien, an andere Länder, Ägypten, Algerien etc., Vereinigte Arabische Emirate exportieren, weil wir sonst nicht auf die hohen Losnummern kommen und dann die Stückpreise teuer sind. Das ist immer so ein Problem. Also das heißt, auch das müsste man eigentlich jetzt mitbedenken, müsste sagen, wir dürfen eigentlich die Rüstungsindustrie bei den Kapazitäten jetzt gar nicht so massiv hochfahren, sondern wir müssten eigentlich eher auf europäische Konsolidierung gucken. Dann macht man sich auch unabhängiger von politischen Schwankungen global. Aber wie gesagt, momentan deutet da leider nichts darauf hin, dass die Politik in die Richtung steuert.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Mathis Dierkes, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne Bewertungen, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.